dann läute ich hiermit die Nachmittagsveranstaltung ein und erteile Frau Grabunder das Wort, die uns mit IAS 19 weiterhelfen will.
Beglücken, Frau Knorr, beglücken. Also, Ihnen liegen vor diverse nicht öffentliche Unterlagen zum IAS 19. Nicht öffentlich, weil es sich hier um den Ballot Draft handelt. Dazu allerdings zur Info, es ist mittlerweile, um genau zu sein, letzten Donnerstag, ein Near Final Draft für die Subscriber der elektronischen Version der IFRS veröffentlicht worden. Insofern, und dieser weicht auch nicht von dem, was Ihnen jetzt als Ballot Draft vorliegt, ab. Insofern kann da auch die Öffentlichkeit auf die Unterlagen zugreifen, mehr oder weniger. Ich habe Ihnen auf Basis der Papiere, die von EFRAG gekommen sind, eine Tabelle zusammengestellt, wo ich nochmal die DRSC-Meinung aus dem Comment Letter eingepflegt habe, und weil das EFRAG-Papier noch auf dem Pre-Ballot aufgesetzt hat, den Ballot mit eingepflegt habe. Auch wenn die Dokumente, also dieser Near Final Draft und der ursprüngliche Idee, jetzt, wenn man das mal in so einer Marktabwehr sich anguckt, nicht mehr unbedingt übereinstimmen, hat sich dennoch nicht viel geändert. Die meisten Änderungen sind dadurch erfolgt, dass halt viel verschoben wurde. Aber die ursprünglichen Proposals aus dem ED sind mehr oder weniger, abgesehen von kleineren sprachlichen Änderungen, übernommen worden. Das betrifft vor allen Dingen die drei Hauptpunkte, die immer im Zuge mit dem ED genannt worden sind, nämlich die Abschaffung des Korridoransatzes, der hier ja auch befürwortet wurde. Dann der neue Darstellungsansatz, nachdem klar zwischen den verschiedenen Arten von Gewinnen und Verlusten unterschieden werden soll, die aus leistungsorientierten Plänen entstehen. Dieser Ansatz wurde auch bestätigt, was ja hier vom Rat nicht getragen wurde. Des Weiteren wurden auch im Wesentlichen die Angaben, Proposals zu den Angaben bestätigt. Möchten Sie einzelne Punkte jetzt nochmal durchsprechen oder möchten Sie durch die Tabelle durchgeführt werden? Wie möchten Sie gerne vorgehen?
Ich meine, wir müssten vor allen Dingen vorweg überlegen, wo wir gegebenenfalls Halt machen. Sie haben gesagt, es hat sich nicht so viel verändert. Es hat sich insofern einiges verändert, aber im Sinne von einer 360-Grad-Schleife, dahingehend, dass man im November vorigen Jahres ja mal andere Beschlüsse getroffen hatte, die dann aber Anfang diesen Jahres wieder zurückgenommen hatte. Und dass gerade, so ist meine Erinnerung sicherlich begrenzt, aber trotzdem, eben doch mit der Darstellung in dem oberen Teil von Comprehensive Income und dem unteren Teil von Comprehensive Income rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ein bisschen mehr nach oben, ein bisschen mehr nach unten und vor und zurück und überhaupt und Wahlrecht und Nicht-Wahlrecht und wie auch immer, was einfach zeigt, dass die Lösung, die gefunden ist, halt nicht die ganz offensichtliche ist und oder das gesamte Dilemma von OCI nochmal wirklich klarlegt, weil es halt Kompromisse sind. Daneben können wir auch nachher, wenn wir beim Arbeitsprogramm sind, aber irgendwo kommen wir ja an allem mindestens einmal vorbei, im Zweifel sogar mehr als einmal, die Idee, dass wir, wenn wir jetzt da dran gehen, schon mal im Hinterkopf behalten sollen, wie es mit den Termination Benefits und einer etwaigen Verlautbarung sein könnte. Denn das RIC hat sich über Monate, weil sich das Ganze ja so hingezogen hat, immer mal wieder mit der Altersteilzeit amüsiert und wollte eigentlich etwas machen, wenn es soweit ist. Und dann ist das immer wieder geschoben worden, weil es ja immer noch nicht so weit war. Und jetzt ist es aber wirklich mal so weit. Und jetzt wäre die Frage, ob jemand etwas zur Altersteilzeit macht, wenn man zu dem zunächst mal etwas abstrakten Schluss kommt, ja, ist es eine Frage des Timings, die sich dann auch auf das Wer wahrscheinlich auswirkt. irgendwo könnte es schön sein, wenn etwas zum 31.12. zur Verfügung stünde, mit Kommentierungsfrist, mit Erarbeitung und Kommentierungsfrist und Abarbeitung der Kommentierung, sind wir sicherlich mit dem Horizont von Ende September so, dass irgendwelche Nachfahren die Restarbeiten machen. Und es ist die Frage, wie man damit umgeht. Das wollte ich nur sagen, dass das mit den Termination Benefits möglicherweise ein etwas längerer Haltepunkt ist. Ich dachte, dass es sowohl als auch sein könnte. Das heißt, der Grundsatz, ob sich bei den Termination Benefits etwas geändert hat, was Konsequenzen hat oder nicht, den können wir gerne jetzt diskutieren. Aber ob wir es dann aufnehmen oder nicht, das können wir nachher machen.
Okay. Also wie gesagt, das sage ich jetzt als Rückpart, es hat ja mehrere Sitzungen die Diskussion gegeben, weil auch der ISB oder beziehungsweise die Staff da immer geändert hat wieder. Ich weiß nur, dass die letzte Diskussion auf einer Version basierte, die dem RIC zugegangen war, die eigentlich, also ich habe es jetzt nicht Wort für Wort abgeklopft, dem entspricht, was jetzt in dem Ballot Draft auch drin ist und es da auch Meinung gibt, durchdiskutiert. Das bringt mich schon etwas dazu, zu sagen, dass das RIC auf der Basis, was es schon diskutiert hat, und da gab es Meinungsäußerungen, nämlich zu dem Feedback zurück an die ISB-Staff, wenn es gilt, das hatte ich auch schon in eine Mail geschrieben, muss mal gucken, wie das RIC, auf welchem Wege das noch hinkriegt und ob da in dem Sinne die Bereitschaft dazu da ist, aber davon gehe ich jetzt mal aus, weil da sind die ganzen Aspekte eigentlich schon mal durchdiskutiert worden.
Wir waren aber eigentlich an dem Punkt, was wir jetzt mit dem IS-19 machen.
Ja, eben.
Einmal ganz durch, oder? Termination Benefits ist ja nur ein Teil davon.
Warte, ob wir es jetzt diskutieren, das können wir, also habe ich mal.
Man hätte aber trotzdem in der Sequenz des 19 bleiben können und da sind nicht am Anfang. Okay.
Dann habe ich eine Bitte, dass die Frau Gravunda vielleicht, ich fand das von der Gegenüberstellung zwar einerseits gut, aber es war nicht richtig mit einer Auswertung, wo die größten Hang-ups jetzt noch gegenüber unserer Position eigentlich noch bestehen im Vergleich zum Ballot. Das heißt jetzt nicht eine detaillierte Diskussion, sondern vielleicht nur die wirklich die wesentlichen Punkte, wo wir jetzt noch komplett anderer Meinung sind als Rat. Da würde ich schon mal drum bitten.
Es geht meines Erachtens auf Seite 2 los mit der Disaggregation.
Richtig.
Aber da kann man also eigentlich auch nur sagen,
okay, unverändert. Durchgelesen habe ich es. Ja. Mir ging es jetzt wirklich nur mal im Sinne einer Auswertung, Analyse, was wir heute Morgen diskutiert haben, gut, da konnten Sie nicht dabei sein. Was ich verstanden habe, ist, dass unser letzter Vorschlag war, dass wir weiterhin auch den Expected Return verwenden, das weiterhin nicht gemacht wird, sondern weiterhin ein Zins auf die Net Liability oder Net Asset. So habe ich mir das nur vorgestellt, dass wir die Highlights, dass Sie uns nochmal kurz die Highlights so analysieren und durchgehen, weil ich glaube, jetzt hier alles in jedes Einzelne durchzudiskutieren, in einer Stunde, die wir zur Verfügung haben, bringt das nichts.
Da habe ich so ein bisschen in der Art und Weise, wie wir die letzten Mal Revenue Recognition und Leasing durchgesprochen haben, ne? Dass wir in dem, wo wir wirklich den Fokus hatten auf die wesentlichen Punkte, das war unsere Position und hier wird wesentlich von dieser Position abgewichen, damit man nachher zu einer Entscheidung kommt, macht man was oder macht man nichts. Wir haben das jetzt eher den Ansatz gemacht, damit zeigt man alles, aber die können doch mit Sicherheit jetzt rauspicken, was denn so die großen Punkte sind und was eher kleine Punkte sind.
Das ist relativ schnell gesagt, bei allem, wo der Rat abgewichen ist, würde er auch weiterhin abweichen, weil diese Punkte sich nicht geändert haben. Es hat sich da keine Verbesserung zu ihrer Position hin aufgetan. Und das ist, wie gesagt, der erste Punkt, die Disaggregation, die auf Seite 2 beschrieben ist. Also im Grunde genommen, wobei ich da das eher so gesehen habe, dass Sie ja gesagt haben, wir finden es nicht sinnvoll, uns über OCI zu unterhalten und was wir wohin packen, wenn wir noch überhaupt keine Proposals aus dem Projekt OCI vorliegen haben, also noch keine Basis wirklich haben, wie OCI irgendwann mal aussehen soll. Wie gesagt, da hat das Board sein Proposal im ED confirmed, also beschlossen. Ja,
das haben wir nicht anders erwartet. Ja, das war ja eher so eine philosophische Annahme in die Richtung, stoppt mal das ganze Projekt. Die Hoffnung, dass sie da sagen, oh gut, dass sie das mal gesagt haben, wir stoppen mal das ganze Projekt, die Hoffnung war ja noch nicht besonders groß. Deswegen wäre das für mich zum Beispiel kein wesentlicher Punkt, der, wo wir jetzt, weil jetzt nochmal hinzuschreiben, wir sind immer noch ernst, ihr solltet das Projekt stoppen, wirkt jetzt, glaube ich, eher lächerlich.
Auch nach der Aktion, was wir überhaupt machen wollen. Ich sehe nur einen gewissen Unterschied, Volker Wunder, das eine ist zu dem Expected Return, also das eine ist Disaggregation, Presentation, und das andere ist die Verwendung, nämlich, dass nicht der, wie ich vorhin gesagt habe, der Expected Return und Plan Asset genommen wird. Ich finde die Verwendung eines Zinssatzes vergleichbar zu Corporate, High Quality Corporate Bonds, danke, auf eine Net-Position, was wir ja auch kritisiert haben, finde ich wirklich ein untaugliches Mittel. Das ist eine komplett fiktive Berechnung. So ungefähr haben wir uns, glaube ich, auch so ungefähr geäußert. Wenn ich demgegenüber ja sehe, dass Planassets auch eines Erachtens und auch, glaube ich, nach Meinung des Rats zutreffenden Fair-Value-Bewertung eine solche fiktive Diskontierung nicht die Substanz der Geschehnisse der Economics zeigt. Das ist für mich fast wirklich ein ganz harter Punkt.
Das wäre aber dann eher ein Punkt, glaube ich, der EFRAG auch berühren müsste. Bei der Frage dann, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Endorsement? Und wenn ich mir hier die Argumente ansehe, haben wir gesagt, grundsätzlich Disaggregation ja, aber da ging es mehr darum, wo landet irgendetwas. Ich glaube nicht, dass eine fundamentale Position da gewesen ist, zu dem Prinzip per se. Also anders als wir das gehabt haben.
Genau, ich glaube, ja, EFRAG, ja, also, sorry, jetzt nicht im Einzelnen, EFRAG konnte dem zustimmen. Ja. Ich meine, die Actual Returns gehen dann natürlich irgendwo rein, aber trotzdem halte ich ein fiktives Measurement im Grunde unverändert für sachlich nicht gerechtfertigt.
Andere von uns war bei Expected, aber es waren nicht alle bei Expected, aber die Mehrheit war bei Expected.
Mir zum Schluss, as well as the requirement to present an expected return on plan assets.
Ja, das war die Mehrheitsmeinung, der du angehörst, aber ja, nicht alle. Ich finde es nur insofern, dass man es nicht ganz ausblenden sollte, wenn man sagt, ein fiktiver Zinssatz ist, weil er fiktiv ist. Der Expected Return ist auch expected und nicht actual.
Aber der Unterschied ist ja gerade, ich habe nichts gegen den sogenannten fiktiven Zins bei der Liability-Seite, weil er im Grunde das Debt-Verhältnis widerspiegelt oder eher widerspiegelt. Aber wenn ich vom Measurement, Fair Value habe, bei Plan Assets und wir wissen, wie die Bewegungen sein können, und demgegenüber eine Diskontierungsrate, die nach Corporate Quality Bond ist, tut mir leid.
EFRAG wird im Laufe der Woche, im Laufe des späteren Endes der Woche, sich mit dem Thema wieder ins Benehmen setzen.
Und jetzt mal einfach gefragt, was bedeutet das jetzt? Möchten Sie gerne an die EFRAG-Mitglieder jetzt noch irgendwelche Hinweise geben, die vielleicht auch die nicht anwesenden deutschen Mitglieder noch bekommen sollen? Also soll ich irgendwas aufarbeiten in der Hinsicht oder...
jetzt gehen wir erstmal durch die wichtigsten Dinge. Es gibt ja auch Verbesserungen. Dann wird die Accumulated Benefit Obligation nicht mehr gefordert, sondern es wird so eine Art Vergleichswert irgendwie gefordert, den ich vielleicht nicht in allen letzten Konsequenzen verstanden habe, Sensitivity Analysis, aber wenn Sie mir das bestätigen können, die ABO als solche ist nicht mehr gefordert, die haben wir.
So habe ich das auch verstanden, ja.
Ich glaube, dass die Anhangangaben weitgehend, wenn man denn Zeit und Lust für alles hätte, dahingehend eigentlich durchgeflöht werden müsste, wie es mit Cross-Cutting Issues ist, denn die Sensitivitätsanalysen, die wir im Moment bei IFRS 13 haben oder nicht haben und die wir bei allen möglichen haben oder nicht haben, da könnte man sich beim ISB vielleicht irgendwann mal darauf verständigen, was man denn nun eigentlich haben will. Das heißt, hier merkt man dem IAS 19 halt an, dass er auch schon mal vor einer ganzen Weile angegangen worden ist und erst sehr spät in die Endkurve gebracht worden ist, aber dass man vielleicht bei der einen oder anderen Anhangangabe inzwischen über die anderen IFRS eigentlich spätere bessere Erkenntnis hat, die hier aber nicht mehr eingeflossen ist. Das heißt, es könnte etwas sein, was mal bei dem sogenannten Disclosure Framework, was ja auch zunächst mal nur ein Abgleich in der Anhangangabe ist, zu einer Bereinigungsaktion führen. Aber nichts, wo ich mich jetzt erstmal dran aufhängen würde.
Ich habe mich bei den Disclosures insbesondere an dieser durchschnittlichen Dauer der Defined Benefit Obligation aufgehängt, weil ich mich nach der Sinnhaftigkeit dieser Angabe frage. Ja? Weil es ja, wenn ich jetzt sage, oh, die hat eine durchschnittliche Dauer von 15 Jahren, dann ist es ja nicht so, dass dann nächstes Jahr da 14 Jahre steht. Ja, weil da kommen ja neue Mitarbeiter rein, alte scheiden aus. Ja, das ist ja eigentlich, du würdest wahrscheinlich ein offenes Portfolio nennen. Ja, und dann macht für mich aber diese Angabe dieser durchschnittlichen Dauer nun überhaupt keinen Sinn, weil ich üblicherweise davon ausgehe, solange das Unternehmen da ist, wird es diese Verbindlichkeit geben. Es sind zwar immer andere Mitarbeiter, aber ich glaube nicht, dass ein Externer das betrachtet, auf den momentanen Mitarbeiterstand, solange der das Gefühl hat, da ist Umschlag im Unternehmen und das sind morgen vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter, aber nicht unbedingt dieselben und dann ändert sich auch jeweils die Laufzeit. Also ich fand das ein bisschen seltsam.
Aber ich meine, ob es das Unternehmen gibt oder nicht, heißt ja nicht, dass es die Zusagen weiter so gibt. Und es hat ja gerade in den letzten Jahren auch bei uns Umstellungen gegeben oder Closures oder was auch immer.
Da bin ich ja vollkommen bei dir. In dem Moment, wenn man Containment macht, ne, und sagt, so, das Ding ist jetzt eingefroren, dann ist es richtig. Dann ist ja nur noch, das Ding geht weg. Aber bei denen, die leben, bei lebenden Plänen, macht die Angabe meiner Ansicht nach keinen großen Sinn. Ja. Das ist dann noch über verschiedene Länder und Ähnliches.
Letzten Endes gibt es aber in dem ersten Block nur Korridor oder nicht, die Aufteilung in was auch immer für Bestandteile, die mit dem großen Salzstreuer über die G&V verteilt werden und die Anhangangaben. Und bei den Anhangangaben...
Das kommt halt, weil das ganze Projekt sehr reduziert wurde, auf gut Deutsch. Und die waren Probleme mit den Plänen, die heute halt eben sind, verplant worden, das wissen wir.
Ja.
Der Punkt weiterhin gilt trotzdem, aber was soll man jetzt dazu sagen, zum letzten Standard der Regel ist halt eben nicht. Ne?
Das Einzige, was man natürlich aus Sicht des Endorsement fragen kann, ist, ob diese Regelung im Grunde genommen ein Fortschritt ist gegenüber dem, was wir heute haben. Ja. Und das ist ja auch die eigentliche Frage, die hier natürlich irgendwo mitschwingt.
Klar.
Und dann nachher in Summe, denn ich meine, man kann sagen, dass das Abschaffen des Korridors es vielleicht wert ist, aber die dann vorgenommenen Änderungen der G&V-Streusalzbüchse, wiegen die das wieder auf oder ist das nur ein Kollateralschaden?
Ich kann es auch anders ausdrücken, das ist eine Conditio sine qua non,
ja,
wenn Sir David den ISB verlässt, dass der danach nicht mehr existiert. Herr Zucker-Thelmann-Sedelman, habe ich eigentlich eine Frage, das habe ich nicht ganz verstanden, aber bin auch, gebe ich ja zu, nicht mehr in die Base of Conclusion rein. Warum Sie die Definition Curtailment geändert haben, das ist auf Seite 7, to amend the definition of curtailment to limit it to a significant reduction in the number of employees covered by a plan, bla bla bla, would no, the definition would no longer include a reduction in benefits for future service. Ich habe das nicht verstanden, vielleicht können Sie es erklären, das muss ich später mal selbst mir nochmal angucken. Aber ich weiß nicht, wer das gefordert hat und warum. Weil ich finde sehr wohl der Gedankengang eines Curtailments, und das heißt, dass ich dann auch sofort in Profit and Loss reingehe, kann sehr wohl dadurch entstehen, dass ich an einem, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, ich entscheide und kaufe über Betriebsvereinbarungen und so weiter eben ab, dass die Pension reduziert werden um 50%. Ja, das ist doch von mir, für mich von der Substanz genauso ein Curtailment. Und auch bei der Definition der Settlements ist das Plan Amendments jetzt so nicht mehr einbezogen werden. Auf der anderen Seite dann passt Servicekosten, die sowieso G&V-mäßig reingehen. Das kann ich mir noch vorstellen, dass das zum gleichen Effekt führt. Mhm. Aber für mich ist ausschlaggebend, hier hat eine wesentliche Transaktion stattgefunden, die ich nun versuche abzubilden. Und insbesondere beim ersten, beim Curtailment, wo die Benefits zusammengestrichen wurden, ist mir das nicht so klar, ob das wirklich zu diesem Ergebnis führt.
Da eventuell diese Bezugnahme auf Future Service das Entscheidende, also weniger die Reduction in Benefits, als mehr die Reduction in Benefits for Future Service. Was ist denn? Dann könnte ich sagen...
Also du meinst das nur für die zukünftigen, also ich mache das...
Genau, dass man sagt, also es ist natürlich in irgendeiner Form eine Reduktion da, aber die beziehen sich eben nicht mehr, das Curtailment hat nichts zu tun damit, dass ich zukünftig noch irgendwelche Dienste habe.
Aber wenn ich... Okay. Ich habe einen Pensionär im Plan und der kriegt bis jetzt eine Rente von 100. Und die kürze ich mit seinem Einverständnis auf 50 ab heute für die Zukunft. Dann stimmt doch trotzdem meine Liability nicht mehr, weil die Liability, die ich heute habe, ist auf 100 bezogen. Klar. Mhm. Deswegen ist mir geht es nicht unbedingt um die Future Cost oder was, sondern meine Liability heute zeigt nicht mehr meine Verpflichtung richtig an. Die ist total überhöht. Das ist natürlich so gemeint sein, dass dann in dem Moment, wie wirklich auch sagen, das ist dann ein paar Service Cost, genau. Die Verbindlichkeit stimmt nicht.
Ja.
Und das ist halt eben auch gut, das wissen wir schon, es kann auch ein paar Service Gains geben.
Genau.
Wenn es so ist, aber ich fand es eigentlich verständlicher vorher für ein Curtailment, wo man sagt, unsere ganze Hochrechnerei und so weiter hört auf, wenn ich ein besonderes Economic Event habe. Das war für mich, muss ich sagen, überzeugender, aber wenn es stimmt, dass das Ergebnis letztlich ins Gleiche reinkommt.
Die Sache, die Termination Benefits als nächstes?
Wenn wir da hinkommen, ja.
Also eine Sache, die ich da kritisch sehe, ist, dass jetzt ja gefragt wird, sind das wirklich reine Abfindungsleistungen oder hängt da noch irgendwo ein Service-Element mit drin? Den Nachweis zu führen, das stelle ich mir verdammt schwierig vor. Ja, es ist ein Beispiel da drin, dass ich sage, wir schließen in einem Jahr das Werk. Die Leute, die jetzt sofort gehen, die kriegen eine Abfindung von X. Diejenigen, die bis zum Ende des Jahres bleiben, kriegen X plus 50. So, und dann werden diese 50 anders bilanziert als dieses X. Wenn ich mir jetzt ein Unternehmen vorstelle, wo ich sage, es gibt nicht so einen harten Cut-off, dass ich sage, da wird ein Werk dicht gemacht, sodass ich genau sagen kann, was entfällt jetzt wirklich auf Rausschmiss und was entfällt im Grunde genommen auf noch den Betrieb aufrechterhalten, sondern ich bin im laufenden Betrieb und es gibt beide Möglichkeiten des Ausscheidens. Einen harten Cut, es gibt die Möglichkeit der befristeten Weiterbeschäftigung. dass ich dann mir bei jeder Abfindung, die ich in irgendeiner Form zahle, überlegen muss, wäre das jetzt auch billiger, schneller gegangen? Was wäre da der Preis gewesen? Und was müsste ich jetzt an Differenz eigentlich dann irgendwo anders verteilen? Stelle ich mir aber witzig vor. Also ich kann das Grundprinzip nachvollziehen, dass ich sage, Termination Benefits sind dann sofort zurückzustellen, wenn keine Gegenleistung mehr kommt. Das halte ich für nachvollziehbar. Das Problem, was wir natürlich in Deutschland haben, ist das ATZ-Problem. Dass ich sage, ja, da kommt noch eine Leistung, aber die Leistung ist nicht der Treiber dafür, dass jetzt eine Rückstellung ratierlich angespart werden soll, sondern das ist eigentlich ein verkappter Termination Benefit, nur hängt er halt an der Kondition, dass ich die Leute nicht sofort vor die Tür setzen kann, sondern die noch weitere 2 Jahre dulden muss. Ich sage es jetzt mal vielleicht ein bisschen hart. Ja, also wir haben es damals ja im RIC diskutiert, Urzeiten mit der Frage, da haben wir so im Short-Term, glaube ich, aufgehängt.
Das ist nicht? Der uralt.
Genau, da steht auch nichts mehr drin jetzt im Neuen. Also das steht nur verkappt in irgendeiner Form mit drin.
Das haben wir nicht.
Ja. Also das ist...
Also ich kann jetzt nur ergänzen, dass Charles Rick, was Rick ja involviert, wenn man überlegt, dass ich das auch gelesen habe, auf Seite 11, der ursprüngliche Exposure Draft 2005. So, das ist jetzt kein inhaltlicher Beitrag, nur mal so. Also ich habe auch die Anmerkung zu dem Beispiel, das hat auch das Rick geschrieben, glaube ich, das Beispiel ist, eigentlich entspricht nicht der Realität, der heutigen Realität. Das Beispiel sagt nämlich, dass die Leute, die noch bleiben für die paar Monate, um die Fabrik halt eben im Grunde, ich weiß nicht, abzubauen oder wie das war. Und die anderen gehen so mehr oder weniger weise alle freiwillig sofort und denen muss ich weniger geben, ist, also entspricht wirklich nicht, muss ich sagen, den Erfahrungen der letzten Jahre, das haben wir auch kritisiert, ist von daher auch überhaupt nicht hilfreich, genau wie du sagst, für das ATZ. Im RIC, wir haben, glaube ich, keine, sonst müsste man Kleinmanns dazu ziehen, keine offizielle Abstimmung dazu gemacht. Aber ich glaube, die Meinung war, wenn ich bei dem Blockmodell bin und habe einen Aufstockungsbetrag, dass der Termination bezogen ist und das andere ist dann mehr oder weniger weise vertretbar unter dem neuen, unter also Employee Benefits.
Wir haben das bei uns nun mal vorläufig in der Firma diskutiert. Ich bin mir nicht sicher, ob man nachher zwingend zu dem Ergebnis kommen muss. Denn die Frage ist, wenn ich wirklich nur darauf abhebe, ob der Mitarbeiter nach irgendeiner Form eine Gegenleistung erbringt, dann könnte ich natürlich auch sagen, auch der Aufstockungsbetrag ist Teil der Leistung durch das Unternehmen für die zu empfangende Arbeitsleistung. Ja, ich bezahle dem halt ein bisschen mehr. Aber es ist trotzdem ein Entgelt für Arbeit. Ansonsten müsste ich es wie eine Schenkung darstellen, damit ich im Grunde genommen sofort in die Rückstellungspflicht komme. Und da haben wir gesagt, naja, das kann man vielleicht auch verargumentieren. Das ist praktisch der Anreiz, damit die Leute halt gehen.
Ja,
nicht?
Genau.
Ja, aber das ist...
dass sie bereit sind.
Aber das ist genau der Punkt. Im Entwurf wird es immer mit einem Stay-Bonus verglichen. Im Grunde genommen ist es genau das Gegenteil von einem Stay-Bonus. Ja.
Anreiz, vorzeitig das Beschäftigungsverhältnis
zu lösen.
Und die Meinung, ich habe ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine klare Mehrheitsmeinung oder eine klare Stimmung hatten, aber im Grunde die Analyse als solche zeigt nur, dass es nicht so furchtbar hilfreich ist direkt. Und wir hatten ja auch darum gebeten, also es regt es da vielleicht etwas ein besseres Beispiel oder auch in Richtung ATZ, aber was ich gelesen habe, ist da nichts drin. Muss man nochmal sehen, aber
wir haben uns auch nochmal Gedanken gemacht dazu, wie, ob das unter Umständen bestimmte Branchen unterschiedlich treffen könnte, jetzt aber nicht bezogen auf ATZ, sondern einfach auf Kündigung. Das Beispiel, was wir mal gegenübergestellt haben, ist jemand, der in einem Beschäftigungsverhältnis ist und eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Halbjahr hat, was es durchaus bei leitenden Angestellten ergeben kann. Wenn ich jetzt 6 Monate zum Halbjahr habe, heißt das, der würde rausgehen im nächsten Sommer, zum nächsten 30.06. ab heute gerechnet. Denn 6 Monate zum Halbjahr gekündigt würde heißen, der kündigt zum 31.12. mit Wirkung zum 30.06.2012. So, was ist jetzt das, was er in der Zwischenzeit noch bekommt?
Ist das jetzt eine Abfindungsleistung oder tun muss er ja wohl noch was dafür? Im Vergleich zu einem Investmentbanker, gut bezahlt, bei dem ich sage, von dem will ich mich trennen. Den schicke ich aber sofort nach Hause. Der kriegt 15 Minuten, seinen Schrank leer zu räumen und dann ist gut. Ist wahrscheinlich auch noch für ein Jahr angestellt, da kommt auch keine Gegenleistung mehr. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, es mag andere Branchen geben, wo ich eben tatsächlich in diesen sensitiven Bereichen bin, also was ich Forschung und Grundlagenforschung oder irgendwie sowas, wo man sagt, ich will die Leute hier einfach nicht mehr sehen, da kommt keine Gegenleistung. Kann ich jetzt wirklich das anhand der Fristigkeit irgendwo unterscheiden? Ist das Kriterium, dass ich empfange noch Dienste, wirklich hilfreich an der Stelle? Also ja, das steckt so verkappt da irgendwo hinter. Ne? Das hat man einfach auch das Gefühl. Also in dem Moment, wo ich einfach nur schiele, kriege ich noch was von dem? Ah, Matching, ja. Aber ist Matching jetzt wirklich der Grundsatz, nachdem ich das festmachen will? Also finde ich ein bisschen arbiträr.
Kann man nicht alleine.
Deswegen, also ich glaube auch, dass den Leuten, als sie das wieder diskutiert haben beim Board, gar nicht klar ist, wie so etwas in einem System Anwendung findet, wo ich im Grunde eine Sozialgesetzgebung habe und den nicht von heute auf morgen raussetzen kann. Ja, wenn ich sage, ich habe wirklich die Alternative, ab morgen ist der nicht mehr da, dann sieht die Chose natürlich völlig anders aus, dann kann ich das auch verstehen. Aber wenn ich rechtliche Kündigungsfristen zu wahren habe, egal ob ich die Leute nun zu Hause ankette oder ob sie noch in irgendeiner Form ein halbes Jahr ins Büro kommen müssen und arbeiten müssen, ich glaube nicht, dass ich die einfach alle über den Kamm scheren kann.
Sondern wenn du dann siehst, dass es ja nicht unüblich ist, dass wenn man den Leuten sagt, du bleibst jetzt mal schön bis zum Ende in der Kündigungsfrist, ja, dass die Leute am nächsten Tag ganz plötzlich erkranken. Ja, und dann macht dieser, dass wir Deutschland natürlich dann Lohnfortzahlung und alles greift, ist klar, aber dann macht dieser Gedanke Gegenleistung und Matching in so einer Situation, wo der am nächsten Tag sich krank meldet bis zum Ende, macht dann überhaupt keinen Sinn mehr, dann kriege ich keinen. Das müsste man aber eventuell darauf auffangen, wenn man sagt, bekomme ich noch einen Nutzen, dann matche ich. Ja, aber den Nutzen bekomme ich nicht mehr, wenn der sich krank meldet. Den Nutzen bekomme ich nicht mehr, wenn ich ihm sage, du kannst von mir aus sofort zu Hause bleiben und bitte bleib sofort da zu Hause. Und gegebenenfalls nur, weil sein Anwalt insistiert, setzt er sich dann noch ins Büro. Sondern dass man daran abstellt, nicht einfach arbeitet er noch und die automatisch, wenn er arbeitet, habe ich einen Nutzen, sondern die Frage weiterstellen, habe ich denn noch einen Nutzen und es daran festmachen und nicht unmittelbar, ob er arbeitet. Kann man natürlich sagen, damit stellt man dann insgesamt das Thema Matching in Frage, denn manche Arbeitnehmer habe ich dauerhaft und sie bringen keinen Nutzen. Also das ist ein bisschen das Risiko da dran.
Es gibt noch einen anderen Hintergrund, ist auch nochmal bezogen auf einen Anwendungshinweis oder was von Leutnerrahmen, dass ja gesagt wurde, dass heute diese ganzen Modelle, und es sind ja nicht nur Blockmodelle, es gibt ja auch verschiedene andere da irgendwie, dass das heute eigentlich was immer zu Tarifverträgen gehört, das heißt, es ist so ungefähr, das ist heute öffentlicher Bestandteil, sowas zu machen. Und ist Teil halt eben irgendwo insgesamt der Alterssicherung. Und dass da auch so etwas der Anspruch herkommt, ist überhaupt nicht mehr als Termination zu bezeichnen, sondern gehört alles zusammen, unser soziales Paket, ja. Dass das üblich geworden ist und immer wieder praktiziert wird. Also das ist noch ein besonderer Hiccup da in Bezug auf die Entwicklung hier in unserem Rechtsraum.
Aber ich glaube, eine ganz wichtige. Ja, hier hat man, glaube ich, das Argument der Konvergenz halt sehr hoch gehängt. Man wollte unbedingt mit US GAAP konvergieren. US GAAP hat aber eben ein anderes Sozial- und ein anderes Rechtssystem als der Rest der Welt. Ja, und ja, rechts schließen.
Wenn ich jetzt mal wirklich ohne vertiefte Diskussion mal sage, Termination, so ein Grundgefühl, dann finde ich das, was im Standard jetzt ist, also schon eine eindeutige Verbesserung gegenüber, was sie früher mit ihrem Short Period und so weiter für Gedankengänge hatten. Also das trifft, so finde ich, das Grundprinzip eigentlich, was sein sollte, eigentlich schon deutlich besser. Und wir müssen halt nur sehen, was wir mit unserem speziellen Ding draus machen. Dann.
Auf der einen Seite ja, Jochen. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel die Unterscheidung recht arbiträr. Man sagt, hier wird unterschieden, ob der Mitarbeiter die Kündigung auslöst oder ob der Arbeitgeber die Kündigung auslöst. Also wenn die Rechtsfolgen sich nicht unterscheiden, würde ich sagen, das ist relativ wurscht, nee, ja, von wem die Kündigung ausgeht.
Nee, da bin ich anderer Meinung. Tut mir leid, da bin ich anderer Meinung. Termination Benefits, ich sehe das eindeutig aus Blickwinkel der Reporting Entity. Und Termination Benefits kann nur das sein, was ich konkret auslöse. Wenn Mitarbeiter, das ist völlig üblich, ja, Mitarbeiter sagt, ich entscheide mich zu jemandem anderen zu gehen, dann mache ich keine Spezialbehandlung. Das geht in die Berechnung meiner, oder geht in die Annahmen für die Berechnung meiner PBO. Ja, und da habe ich das zu berücksichtigen nach Erwartungswerten. Aber da keinen Unterschied mehr zu machen, das tut mir leid. Das finde ich ist schon eindeutig die Richtung.
Was ist dann das Grundprinzip? Wenn wir sagen, das Grundprinzip ist das Erhalten einer Gegenleistung, dann würde ich das in dem Fall aber subsidiär zu dem stellen, wer durch wen ging im Grunde genommen das Kündigungselement aus. Ich stimme dir zu, dass von dem Wortlaut her es natürlich so ist, dass es die Reporting Entity ist, die die Kündigung ausspricht. Mir geht es um die Rechtsfolgen. Wenn ich sage, ob ein Mitarbeiter kündigt, aber auch erst in einem Jahr raus kann, dafür noch Leistung erbringt, oder ob ein Unternehmen den Mitarbeiter kündigt, aber diese Kündigung auch erst in einem Jahr wirksam wird, sind für mich die Rechtsfolgen identisch. Und wenn die Rechtsfolgen identisch sind, ist es für mich eigentlich nur subsidiär von Bedeutung, wer die Kündigung ausgesprochen hat.
Den Unterschied darfst du nicht machen, sonst was machst du mit der berühmten Aufhebung in beiderseitigem Einverständnis? Die ja meistens, wenn das Unternehmen kündigen will, am Ende rauskommt, weil es besser aussieht. Also das, ich bin auch der Ansicht, wer kündigt, darf an der Stelle den Unterschied nicht ausmachen. Wir müssen nur für mich ist also nur so die Abgrenzung zu finden zu dieser üblichen Situation, Unternehmen akquiriert, es gibt ein paar Leute, von denen sage ich, die brauche ich für einen Übergangszeitraum von einem Jahr, danach brauche ich sie nicht mehr dringend. Und dann lege ich was hin, damit sie dieses eine Jahr bleiben. Da wird jeder sagen, dieser Aufwand muss gematcht werden mit diesem einen Jahr, weil das meine Motivation war. Aber in den Situationen, in denen ich sage, das ist jemand, den hätte ich am liebsten morgen raus, aber ich darf halt nicht wegen Kündigungsfristen, kriege ich ihn nicht morgen raus, da sagen, das muss jetzt aber derselbe Matching-Grundsatz sein, sage ich, nee, das muss nicht derselbe Matching-Grundsatz sein. Denn da bezahle ich nicht für die Leistung, da bezahle ich, weil ich nun mal es gesetzlich nicht verhindern kann, dass ich bezahle.
In den Annahmen berücksichtige ich das, was ich so nicht kontrollieren oder under control habe. Ja, das habe ich nicht oben mit dabei. Meine Termination-Aktion aber, was immer das ist, die hat die Reporting Entity under control. Und deswegen halte ich das auch für eine richtige Behandlung, dass ich dann an dieser Stelle im Grunde mein normales Verfahren hochrechnen, PBO hochrechnen, runterverteilen, halt eben unterbreche und sage, sorry. Ja, aber das jetzt für alle zu tun, da können Sie es jetzt auch sagen, der stirbt, der reicht halt nicht die Kündigung aus, der macht es de facto, weil er gestorben ist. Nee, tut mir leid, also da bin ich anderer Meinung. Ich meine, Termination Benefits kann wirklich nur für einseitige Aktion der Reporting Entity sein. Ich finde zum Beispiel auch die Entscheidung richtig. Ich weiß nicht, wer die Abfertigungsrücklage von Österreich kennt. Die kriegt jeder bei Ausscheiden, ganz egal, ob er kündigt oder ob er es erlebt und in Pension geht. Ja? Sie gesagt haben, sowas, was von vornherein, weiß nicht, Gesetz ist wohl gesetzlicher Rahmen, sowas gehört in die normalen Employee Benefits hinein und das habe ich in meiner Berechnung halt eben zu berücksichtigen.
Verstehe.
Ja, aber im Unterschied dazu eine Aktion, das Werk schließe ich hier und den Teil brauche ich nicht mehr oder ich lege was zusammen und kann so und so viele Leute entlassen und denen mache ich die Angebote. Das ist
ja, aber es ist in der Praxis nicht so voneinander getrennt.
Ja, weil zwei natürlich keinen Streit nach außen drehen.
Nein, nicht nur deshalb, weil du auch Ansonsten zum einen die Frage, wer kündigt, zum Teil nicht feststellbar ist, erstens. Zum anderen die Frage, für was das Geld denn jetzt bezahlt wird. Ja, jetzt stellt sie sich hin und sagt in Österreich zu dem, pass mal auf, du bekommst, wenn du gehst, dann kriegst du von mir 200.000 inklusive Abfertigung. So, was machst du jetzt? Sagst du jetzt, den Teil, der auf der gesetzlich die Abfertigung wäre, gehört dahin, der andere gehört dahin. Ja. Nur weil es gesetzlich ist. Da muss aber auch unser gesamtes Sozialversicherungssystem, also gesetzliche Rentenversicherung, muss auch raus. Kann ich auch nicht dran vorbei. Ist ja wie in Österreich, dass ich was einzahlen muss und zum Schluss kommt was raus.
Ich würde es genauso sagen. Wenn es nur die normale Abfertigungsrücklage ist, ja, die jeder bekommt, egal warum er wieso ausscheidet. Nur wenn er was obendrauf bekommt, ja, dass er ausscheidet überhaupt. Die Abfertigungsrücklage kriegt er in jedem Fall, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist Termination Benefits. Das bezahle ich dafür, dass er das Unternehmen verlässt. Und dass du sagst, es ist in der Praxis, dass manchmal das nicht feststellbar ist, okay, das werden wir auch nicht ändern können, wenn beide Parteien sich so äußern, muss das Unternehmen sich überlegen, was es macht. Das ist aber auch sicherlich, glaube ich, nicht der ganz große Teil der Fälle, sind aber sicher die höher bezahlten Fälle, aber das kann ich nicht lösen, wenn die beiden Parteien sich da einig sind und das so machen. Im Großen und Ganzen aus meiner Sicht finde ich die Regelung jetzt vergleichsweise vernünftig. Die Frage ist, ob wir, das ist eine ganz andere Frage wie vorhin gestellt, dazu dann was hier noch machen für Deutschland. Basis of Conclusion zu dem Thema geguckt, ob irgendwas Altersteilzahl ADZ drin war? Auch nein. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, nicht, dass da was hinten drin steht irgendwo.
Das heißt, das Team.
Wollen wir weitermachen, wenn ich die Zeit gucke? Also ich wäre auf Seite 13. Das war dieses Combining Post-Employment Benefits und Other Long-Term Employee Benefits. Da haben wir zwar auf der einen Seite, es hängt aber glaube ich auch ein bisschen mit dem Seitenumbruch zusammen, Gatsby agrees with the proposals, aber dann kommt auf der nächsten Seite, was für alles da dagegen und Aufwand und dass wir gar nicht, in Wahrheit gar nicht richtig glücklich sind.
Da aber der ISB ja die Proposals withdrawn hat,
genau, sind wir letztlich ziemlich happy, dass man das wieder zurückgenommen hat. Und von daher gibt es da eigentlich auch keinen großen Hiccup.
Ohne damit schon allzu sehr en Detail zu gehen, je länger man sich mit dem Ding beschäftigt, desto höher steigt es auf meiner Agendaliste für ein baldiges Projekt, da mal ernsthaft reinzugucken.
Also ich war eigentlich, als es hieß, die zusammenzufassen, ja, Long-Term Employee Benefits und Post-Employment Benefits, ich fand das eigentlich ganz gut, weil es in der Praxis zum Teil schon schwierig ist, sie voneinander zu unterscheiden. Ja, jetzt ist es halt weiterhin so, jetzt muss man gucken, gibt es denn Unterschiede in der Bilanzierung? Wenn es die Unterschiede gibt, dann stehe ich halt wieder da und sage, okay, dann muss ich eben an jedes, was ich habe, ein Schildchen dranhängen, was ist es denn jetzt? Und dadurch, dass es keine eindeutige Trennlinie gibt zwischen den beiden, ist das meiner Ansicht nach nicht so schön, dass es eine unterschiedliche Bilanzierung gibt.
Ja, hast du da sicherlich einen richtigen Punkt, aber auf der anderen Seite, was auch die Aktuare und alle auch die Arbeitsgruppe gefordert haben, es ist deutlich weniger Aufwand, ja, was gemacht wird. Wenn ich es halt eben nach den alten Jubiläumsrückstellungen etc. Das nach der Projected Unit Credit Method auszurechnen und all diese Dinge. Deswegen haben wir auch in unserem Comment Letter all die Kritikpunkte so angewendet.
An den Plan Administration Costs wollen wir uns im Zweifel nicht aufhängen?
Nee, ich hatte aber vorher noch eins auf der 14 unten. Clarify that the classification of employee benefits. 14 unten? Rechts, die, rechts unten. Clarify that the classification of employee benefits as short-term employee benefits should depend on when the whole amounts resulting from that type of benefit are expected to be settled. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit so ganz oder gar nicht. Das heißt, wenn ich jemand eine Million zuspreche und habe erst 999.999 erfüllt und einen Cent noch nicht, würde ich sagen, sorry, ist long term. Ich tue mich also immer schwer, wenn es so eine absolute Aussage ist, noch nicht mal ein substantially all, dass du wenig sagen kannst, irgendwelche 10 Cent, die fehlen, machen es nicht. Aber hier hört sich das nun wirklich so an, dass künftig ein Euro, der fehlt, dazu führt, dass ich bei Long Term bin.
Also der Punkt ist, bin ich so aufgegangen, ich habe nämlich anders verstanden, dass schlichtweg es deswegen nicht mehr Short-Term-Employee ist, weil es unter die Berechnung der PBO fällt, oder der, wie sagen die, PEB fällt, das heißt gar nicht mehr unter die ASA fällt. So habe ich es eher verstanden. Nicht so auf die letzte Euro fehlt oder ist zu viel. Ne, wenn die Definition, aber das war was, wo ist das Short-Term? Da müssen wir einen Text nochmal nachgucken, wie jetzt Short-Term genau. Also ich wäre auf Seite 18 bereits. In der Mitte, das habe ich ein Fragezeichen dran gemacht. Withdrawn, das ist das zweite von oben. The reason for not to confirm the proposal and the blah blah blah, because it's closely related to a fundamental review of the accounting for contribution-based promises. Also das alte, was Sie ja dann nicht mehr beschäftigt haben mit. Aber auch beim ganz normalen PBO oder PEB, wie Sie sagen, kann ich das Problem haben, dass ich material higher level of benefits in later years habe. Also das Thema ist auch heute ein Thema, schon im Jahr ist 19, frontloaded oder backloaded. Also noch Fragezeichen. Aber
sonst das ist aber nur eine Frage der Begründung.
Ja. Kein Showstopper oder was.
Was für ein Fazit nehmen wir, die wir uns auf dem Weg nach Brüssel machen, denn mit? Kann man mit leben?
Mit der, wenn es auf den Endorsement-Prozess beziehst schon, dann stimme ich dem zu, was Andreas gesagt hat. Man kann schon sagen, dass es ein gewisses Improvement ist. Insgesamt, ja. Und dann ist eigentlich, weil das ist ja das Kriterium fürs Endorsement und nicht der Scope, der halt eben die wichtigsten Dinge gar nicht umfasst. Das kann man jetzt kritisieren, wie man will, aber das Endorsement ist das, glaube ich, nicht entscheidend. Ja. Und das wäre meine Message. Aber für EFRAG als sonst, ich weiß nicht, kann man auch noch stundenlang sagen, dass sie die wahren Probleme nicht angreifen, aber sie können es nicht. Und wie du gesagt hast, ja, die müssen ein großes Projekt wirklich mal durchziehen. Ja. Und vor allem nicht auf gut Deutsch auf etwas spinnerte Ideen kommen, die nicht durchdacht sind, wie sie es beim letzten Mal gemacht haben, sondern sich wirklich mal vernünftig damit auseinandersetzen, was diese Pläne eigentlich beinhalten. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
Also, wenn ich mir die Endorsement-Kriterien angucke, not contrary to the true and fair view, würde ich sagen, in bestimmten Fällen schon fragwürdig, ob das so ist. Also gerade bei den hinteren Teilen, nicht other long-term, sondern termination benefits, da glaube ich, kann man durchaus die Frage stellen, vor dem Hintergrund unseres Rechtsraums, ob das so immer zum richtigen Ergebnis führt. Ist das understandable?
Aber das sind doch Teile, die sich nicht geändert haben. Der 19er war doch schon mal indossiert.
Doch, der hat sich geändert. Der Ausdruck termination benefits gab es früher nicht. Der ist ja erst reingekommen, oder soll jetzt ja reinkommen, sollte 2005 ja reinkommen, im Grunde genommen. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden die Dinger bislang da nicht erfasst. Ich meine, wir kriegen jetzt erst die Änderung.
Nee, das glaube ich nicht. 19 hatte schon was dazu. Ob jetzt der Begriff so genau geprägt wurde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ging um eine Anpassung. Aber das ist zumindest an dem Prinzip.
Es gibt keine
Ja.
Genau. An dem Prinzip, worüber wir zwar diskutiert haben und du anderer Meinung bist, ist ja okay und fair, aber hat sich eigentlich nichts geändert.
Und insofern hat man schon mal festgestellt, dass es ein True and Fair View gibt. Spätere Erkenntnis ist immer möglich, aber an der Stelle schwer umsetzbar.
Aber da bin ich auch unsicher, wie die Ergebnisse sind, aber jetzt als Diskussionsbeitrag die Änderung zur Curtailment und Settlement, ob das wirklich gerade beim Settlement in einem Fall zu einer ganz unterschiedlichen Behandlung führen würde im Ergebnis. Ja, also jetzt ist aber...
Und man muss sagen, in der Praxis ist dann der deutsche Rechtsraum noch recht einfach. Ja, bei der Frage, ist das Ganze eigentlich jetzt ein Termination Benefit und ein Stay Bonus? In Deutschland sagst du, bleibt der länger als die gesetzliche Kündigungsfrist oder die vertragliche Kündigungsfrist? Nein, okay, dann kann ich sagen, es ist ein Termination Benefit. In den USA musst du dann wesentlich mehr in ein, was ist denn üblich? Ja, weil bei denen eben nicht die Sache, dass sie gesetzlich, sondern es im Endeffekt ja so ist, wenn du sagst 14 Tage und sagt aber üblicherweise, das gehen die Leute erst nach 17 oder 18 Tagen, dann wäre das ja trotzdem noch ein Termination Benefit. Sodass du eigentlich an den Stellen eher dort das Problem hast, die Unterscheidung zu finden. Da ist Deutschland immer recht simpel. Ja. Ansonsten die Unterscheidung, was ist Termination Benefit, was ist Post-Employment Benefit, das ist natürlich nicht immer so einfach.
Besonders auch, wenn man den Punkt, dass bitte nochmal nachgesehen wird, vielleicht unter Einbindung von Kleinmanns, die relevanten Stellen in der Basis of Conclusion, ob da irgendwas zu unserem ADZ steht. Ich komme nochmal drauf bei dem Nachdenken, was du ja auch genannt hast. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den man reinbringen kann. Das Beispiel, was sie bringen mit der stillzulegenden Fabrik, tut mir leid, widerspricht dem, was wir an Lebenserfahrungen, ich glaube, nicht nur in Deutschland haben. Bei Freisetzung von Mitarbeitern und Schließungen von Gesellschaften. Also ich kann es nicht verstehen, warum man dieses Beispiel nimmt.
Aber was bei Termination Benefits, glaube ich, wirklich ein Unterschied ist, ist die... War das jetzt in der neuen Geschichte drin, dass es nur noch ein Termination Benefit ist, wenn es vom Arbeitgeber ausging? Denn das war bisher anders, ne? Ja, da war Termination Benefits are Employee Benefits payable as a result of either an entity's decision to terminate an employee's employment before normal retirement or an employee's decision to accept voluntary redundancy in exchange for those benefits. Ja, und damit war bei, da hast du eben die Frage, von wem ging es aus oder war es vielleicht gemeinsame Geschichte, also eine gemeinsame Auflösung des Vertrags, das war damit wurscht, weil es auf jeden Fall ein Termination Benefit ist.
Ja, aber auf der anderen Seite, es kam auch auf jeden Fall von der Reporting Entity.
An employee's decision to accept voluntary redundancy.
Genau, voluntary redundancy. Da muss erstmal die Offer von der Reporting Entity kommen. Es gab die zwei involuntarily, der wird rausgeschmissen. Und das andere ist Angebot der Reporting Entity auf Acceptance. Das war auch damals die Riesendiskussion, ab wann und welcher Zeitpunkt. Aber es ging immer von der Reporting Entity aus, nur dann.
Dann beenden wir das und gehen zu Leasing über.